Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Dieser alten Frage gehen wir in der Standpunktsendung nach mit Professor Dr. Jörg Splett, Philosoph, uns zugeschaltet aus Frankfurt am Rhein. Professor Splett, danke für Ihren einführenden Vortrag zu dem Thema, ein Thema, das Sie selber auch viel beschäftigt hat, wie ja schon die Denker fast zu allen Zeiten, könnte man sagen, seit wenn man an einen allmächtigen Gott glaubt, der gut ist und den Menschen liebt, ihn begleitet, dann drängt sich die Frage beim Blick auf das Leid in der Welt regelrecht auf. Habe ich es richtig verstanden? Sie sagen, ist Gott gut, wenn wir leiden müssen? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber kann Gott gut sein, auch wenn wir leiden müssen? Das kann man durchaus mit Ja beantworten. Also die Möglichkeit ist offen. Ist das richtig?
Also es kommt aber an. Also ich möchte schon so sagen, das ist eine Vorfrage. Soll ich überhaupt ein Wesen Gott nennen, das gut und böse ist? Das ist ja ein Punkt, das geht vor allen Dingen, der letzte Punkt, der hier zu nennen wäre, war eben Heraklit, der gesagt hat, nur wir Menschen machen Unterschied von Gut und Böse. Für die Gottheit ist alles da und das gehört irgendwie so zusammen. Und das reicht bis in den Kreis von Theologen, von Kollegen, die sagen, selbstverständlich ist Gott nicht vollkommen und gut, denn wer liebt, wird immer schuldig und Gott ist auch schuldig und wir müssen ihn eben verzeihen. Und es sei ein falsches Vollkommenheitsdenken, was man im Kopf hat, wenn man meint, Gott müsse man zeigen, dass er vollkommen ist. Auf diesen Punkt bin ich gar nicht eingegangen groß, weil ich der Meinung bin, Gott sein heißt eben gut, mächtig, vollkommen sein und ein anderes Gesamt, wie also unsere Welt in dieser Mischung, ist deswegen schon nicht Gott und verdient nicht den Namen Gott, weil es eben nicht durch und durch gut ist.
Professor Stett, wir begrüßen nun eine erste Hörerin, die uns aus Oberbayern anruft. Mal schauen, ob unsere Hörerin eine Nachfrage hat oder etwas Persönliches beisteuern möchte. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe ein langes Leben schon hinter mir. Ich werde jetzt 88 und ich habe sehr viele Schicksalsschläge eigentlich gehabt. Mein Vater ist gestorben, wo ich 7 Tage alt war. Dann waren die Wirren der Nazizeit und Krieg. Wir sind in München ausgebombt worden natürlich und hat uns dann nach Rosenheim verschlagen. Und es war eine Zeit, die ziemlich schwierig war nachher auch, weil man sehr hungern musste. Und nachher war der zweite Schicksalsschlag, dass mein Mann gestorben ist mit 50 Jahren, wo ich 46 war. Mhm. Und der dritte, dass mein drittes Kind, meine zweite Tochter, eine schwere Entbindungspsychose hatte und sich das Leben nahm, vor die U-Bahn gesprungen ist. Und manchmal fragen dann die Leute, ja, wieso kannst du so trotzdem froh sein und so eine Ruhe ausstrahlen oder eine Freude ausstrahlen? Und warum war das? Und ich sage dann, warum, das weiß ich nicht. Aber wer bin ich, dass ich Gott irgendwie auf die Anklagebank setzen dürfte? Mhm. Und das war nur mein Glaube, der mich befähigt hat, das alles durchzutragen und auch im Alter noch manches zu machen, was sinnvoll ist. Das war jetzt mein Beitrag dazu. Mhm.
Dankeschön für Ihr persönliches Zeugnis.
Ja,
Professor Spett, es ist manchmal wirklich so das Festhalten daran, dass Gott gut ist und vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Weise ein persönliches Erleben, das einem das trotz allem bestätigt, kann ein Ankerpunkt sein.
Das ist wirklich mühsam und schwer, das ist ein Punkt für sich, zumal es ja auf der anderen Seite dann nochmal den Gedanken gibt, dass man den Christen die sogenannte Algophilie vorhält, dass man sagt, ihr seid schon irgendwie krankhaft hinter dem Leiden her. Was damit zusammenhängt, dass eben Jesus Christus gelitten hat und es eigentlich auch nochmal zur Liebe gehört, dass man es nicht besser haben will als der, den man liebt. Das ist dann noch keine Perversion oder Krankheit, sondern das ist erstmal naheliegend in der Liebe. Aber von dort her sehen manche Texte, auch bei den Heiligen, etwas merkwürdig aus für Leute, die das von außen angucken. Umso großartiger finde ich natürlich, wenn jemand das eben so schildern kann, wie jetzt die Dame eben, dass wirklich sagt, durch all das hindurch, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie helfe ich jetzt Leuten, die jetzt diesen Weg mit dem Glauben nicht, die sagen, das kann ich nicht oder das zeigt sich mir nicht, wo man dann nochmal ja nachfragen müsste. Und das ist das, was ich versucht habe, ja jetzt zu sagen, mit meinen theoretischen Dingen. Zum Glück gibt es Leute, die brauchen das nicht. Die stehen da drin.
Es gibt ja durchaus eben, wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis eine, die eben über das Leid, man sagt ja, das Leid kann fluchen, lehren oder beten. Beides ist
drin. So ist es. Das muss man wirklich festhalten. Auch eben jede Form, nicht das Leid, auch jede Form Not, nicht sind die Sprüche, Not lehrt beten. Nein, sie lehrt auch fluchen und verzweifeln und Verbrecher zu werden oder was weiß ich. Das ist immer noch mal die Frage, wie man damit umgeht. Jetzt kommen dann die Leute und sagen, aha, das ist dann Sache der Psyche, der eine so, der andere anders. Und dagegen will ich dann wieder argumentieren. Und da könnte man zum Beispiel sagen, wer jetzt Gott hier Vorwürfe macht, bis hin zu Jesus selber, wie gesagt, der redet ja nicht bloß im eigenen Namen, sondern der sagt ja zugleich, das ist so. Also keiner von denen sagt, ich mag nicht leiden, sondern sagt, es gehört sich nicht, dass unschuldige Leute leiden und dass Unrecht und Böses passiert. Also die reden nicht im eigenen Namen, sondern berufen sich auf eine andere Instanz. Und dann sage ich, wer ist denn diese Instanz? Wenn du Gott hier nicht einführen willst oder das, was ich mit Gott benenne, worauf willst du dich dann berufen, außer auf deine eigenen Wünsche? Und warum soll das die anderen Leute beeindrucken?
Man könnte ja vielleicht sagen, gut, es gibt ja fast alle würden sich das so wünschen.
Ja, aber auch das reicht auch nicht. Vielleicht wünschen sich auch viele Leute, dass wir fliegen können wie die Vögel. Mhm. Und das können wir trotzdem nicht. Also der entscheidende Punkt ist schon der, rede ich hier im eigenen Namen oder berufe ich mich hier auf eine Instanz? Also das... ich im Namen der Wahrheit oder des Guten eigentlich hier protestiere, wo man wieder sich über viele Lagen hinweg finden kann und sage ich, wer ist jetzt diese Instanz? Ist das bloß eine leere Idee? Ist das bloß ein Wunsch, den wir zufällig viele oder alle im Kopf haben? Oder liegt hier nicht zugleich eben eine Instanz und etwas vor, was als solches schlechterdings gilt und zu akzeptieren ist? Und dass wir das deswegen auch objektiv einbringen.
Wir können noch viel weiter über das Thema nachdenken. Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Herr Netter hat uns aus Herzogenaurach angerufen. Grüß Sie, Herr Netter. Guten Abend.
Grüß Gott. Ich wollte zwei Gedanken vielleicht dazu sagen. Ich bin jetzt leider recht theoretisch, aber man kommt halt nicht drüber weg. Erstens, was war die Sünde eigentlich, die Erbsünde, die Sünde der ersten Menschen und auch unsere Eigensünden, wie sehr die das Verhältnis zu Gott stören, dass wir aufgrund unserer Sünden gar nicht mehr fähig sind, irgendwie Gott, sage ich mal, zu erkennen. Er hat sich dann in Christus geoffenbart, dass wir wieder ein Gespür für ihn bekommen, oder in den Propheten geoffenbart und in den Patriarchen, dass wir wieder ein bisschen Gespür für ihn bekommen. Und ich meine, die schönste Antwort auf das Leid, und er ist ja für uns dann am Kreuz gestorben, nicht aus Leidenssucht, er wäre halt lieber weitergelebt, aber die Menschen haben ihn halt verurteilt. Mhm. Und jetzt, meiner Meinung nach, gibt dann der Paulus die schönste Antwort, und das möchte ich für jeden Christen erbitten, für jeden Menschen erbitten im Gebet, dass er darüber nachdenkt. Was am Leiden Christi noch fehlt, das erdulde ich am eigenen Leib. Und da im Gebet drüber nachzudenken, das heißt dann, ich kann, wenn ich das Leid geduldig ertrage, wenn ich dafür Buße tue, Fastenzeit, Sühnezeit, wenn ich das Leid als Sühne für meine eigenen Sünden und für die Sünden der anderen. Ich persönlich bin ja der Meinung, keiner von uns leidet, ganz wenige leiden so viel, wie sie aufgrund ihrer eigenen Sünden verdienen würden. Ne? Und das, jetzt, wenn ich das dann aufopfere, Gott, ja, ich nehme das an aus deiner Hand, denn du willst nur eins für mich, du willst, dass ich ewig glücklich werde. Und das Leid ist nicht da, um mich zu bestrafen, sondern es soll mich zum Nachdenken machen, entweder, dass ich mein Leben ändere, oder ich soll es aufopfern zur Sühne. Und wie der heilige Paulus sagt, am eigenen Leibe erleide ich, was am Leiden Christi noch fehlt. Das heißt, jeder Mensch, der sein Leiden dann geduldig erträgt und Gott aufopfert, wirkt quasi an der Erlösung mit. Und
Herr
darf, darf Christus das Kreuz nachtragen, wie Simon von Cyrene.
Das ist ein alter christlicher Grundgedanke aus der Bibel auch. Eben Jesus ruft zur Nachfolge auf. Paulus hat das in dem von Ihnen zitierten Satz auch aufgegriffen. Herr Netter, danke schön. Vielleicht hören wir mal Professor Splett, was Sie dazu sagen als Philosoph.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn viele Leute das nicht so verstehen. Ich versuche Leuten, die das eigentlich nur ärgert, wenn man es denen so sagt, dem versuche ich dann erstmal darauf hinzuweisen, dass wir im Deutschen, unsere Sprache schenkt uns das, dass wir jemanden, den wir lieben, zu ihm sagen können, ich mag dich leiden. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der in diesen Zusammenhang mit hineingehört. Und man kann dann bei diesem, etwas salopp gesagt, christlichen Heiden Goethe lesen, man versteht nur und man kennt nur, woran man gelitten hat. Also diese Form von Eudaimonismus heute, dass das Schlimmste das Leid und der Schmerz ist, das ist tatsächlich einfach im Blick, da müssen wir gar nicht christlich reden, sondern einfach nur human und einigermaßen tiefgreifend auf das, was große Lehrer der Menschlichkeit im Ganzen gesagt haben und was die Dichter sagen oder so, dass der Schmerz und das Leiden mit zum Leben dazugehört, dann müsste man dann nur in einem zweiten Schritt sagen, nicht eigentlich das Leid erlöst. Warum soll Leid erlösen? Sondern die Liebe, die sich durch das Leid nicht irre machen lässt. Insofern muss man auch gucken, wenn man vom Kreuz redet und vom Leiden Jesu Christi, wie soll ich jemandem klar machen, dass Leid als solches irgendwas gut macht oder irgendwie was erlöst oder befreit. Ich glaube, wenn man da einen Moment drüber nachdenkt, muss man sagen, tatsächlich, das kann es ja nicht sein, dann dürfte man überhaupt niemanden heilen und sogar Jesus hat geheilt. Sondern was uns wirklich hilft, was uns wirklich erlöst, was uns wirklich weiterbringt und was Menschlichkeit schafft, ist eben die Liebe. Und die Liebe stößt in der Welt, wie sie ist, immer wieder schon auf Leid, sie wird abgewiesen, es gelingt nicht und dies oder jenes. Und vor allen Dingen lässt sie sich eben ein gegen die Widerstände der Welt und was dort da ist, dass eben wer liebt tatsächlich das Leid mit einholt dabei. Das sagt die menschliche Erfahrung, das sagen die Philosophen und die Dichter, um es nochmal so zu sagen. Die Liebe ist es, die befreit und erlöst und deren Ernst wird sichtbar in den Formen des Leids. Das Leid wird einfach mit aufgerufen dabei.
Ist es nicht so, dass auch in der Philosophie schon vor Jesus Christus dieser Gedanke aufkam, wenn ich es recht weiß, sogar in der griechischen Philosophie, dass der absolut Liebende ein Leidender sein muss?
So ist es. Also dieser Gedanke, dass man hier, deswegen haben ja die Stoiker gesagt, an sich soll man nicht lieben, dann muss man nicht leiden. Wenn man sein Herz an nichts hängt, dann geht einem ja auch nichts verloren. Wenn ich mich aber einlasse auf irgendjemand oder etwas, dann tritt eben genau auch diese Möglichkeit auf des Leidens an, um ihn, durch ihn und was alles so hineingehört. Das Aufeinandertreffen, wenn man überhaupt an irgendetwas was unternimmt. Und das gehört dann unweigerlich zum Leben dazu. Das ist das, um es nochmal zu wiederholen, tatsächlich unsere etwas so eudaimonistischen Gesellschaft extra gesagt werden muss, wo man den Eindruck hat, heute ist das Schlimmste, was es gibt, der Schmerz. Für die Leute. Und das eigentliche Ziel ist, die Kulturkritiker sagen, wir leben in einer Kultur der Analgetika. Also sobald man irgendeinen Kopfweh kriegt oder sonst wie, werden gleich Pillen eingeworfen. Und zu sagen, es gibt hier Dinge, die auszuhalten sind, um des Ziels willen. Beim kleinen Prinzen heißt das so, dass die Rose sagt, sie erträgt ein paar Schnecken oder was das sind, Würmer, damit hinterher die Schmetterlinge da sein können.